Iron East. Heavy Metal in der DDR. Das ist meine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es so schon lange nicht mehr gibt. Teil 7. Harter Sound aus zarter Hand. Frauen im Ostmetal. Willkommen zu einer neuen Folge vom Iron East, dem Podcast, wo sich alles um den Metal in der DDR dreht. Habt ihr gerade sicher erkannt, das waren Plattform und ihre Sängerin Micky Burg. Und ich bin ja Fuchs und habe mir das natürlich rausgesucht, weil mich heute interessiert, welche Rolle haben eigentlich Frauen im DDR Heavy Metal in der Ost-Metal-Szene gespielt? Und bei einem ersten Blick, da ist mir aufgefallen, eigentlich gar keine so eine große. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn so? Warum gab es auf der Bühne außer wirklich einer Handvoll keine Frauen als Frontsängerin? Und diese Frage, die ist keine ganz neue. Und schon 1988 wollte Matthias Hopke, der Moderator von der Tendenz Hard bis Heavy, das schon mal rauskriegen und hat sich einfach mal unter jungen Berlinerinnen umgehört und hört mal, was der da für Antworten bekommen hat. Und wenn es jetzt mal knackt und knistert, nicht wundern, denn das, was wir gleich hören, ist ein absolutes Zeitdokument. Fast 35 Jahre alt ist das Band und stammt aus dem Deutschen Rundfunkarchiv.
Ich hatte ja auch interessantes Gespräch, deswegen mit dieser Kerstin von Prinz. Mhm. Die hält es zum Beispiel für eine Mutfrage, dass die wenigsten jungen Frauen den Mut hätten, auf eine Bühne zu gehen und solche Musik zu machen. Ganz egal, ob nun als Sängerin
oder selber, so. Selber zu machen, auf jeden Fall. Würde ich dir zustimmen. Weil meine, kannst du ja sagen, wie das ist, meine...
Ist das so schlimm, ja?
Also ich würde mir so vorstellen. Irgendwo schon.
Ist ja traurig.
Ja.
Diese Kerstin, das ist natürlich Kerstin Radke von Blitz und die werden wir nachher noch im Interview hören. Mut, ja, das ist sicher so eine Sache. Und wir hören dann mal weiter. Ganz offensichtlich ist Matthias Hopke dann noch in eine Berliner Disco gegangen und hat da mal nachgefragt, bei den Besuchern und den Besucherinnen.
Würdest du dir das zutrauen, auf der Bühne zu gehen als Heavy Braut und ein bisschen singen oder Gitarre spielen?
Auf der Bühne nicht, nee.
Warum nicht?
Mir fällt man zu sehr auf. Aber so mitmachen, ja, aber direkt auf der Bühne nicht.
Auffallen magst du nicht. Na, was machen die Heavy-Sänger?
Ja, bloß die sind meistens gekonnt. Also die können das meistens, was man da so auf der Bühne geht, aber... Ja, eben.
Oha, da hat der Hopke echt zu kämpfen gehabt, aber er ist dran geblieben und fragt weiter, warum sind so wenig Heavy-Bräute, wie er es nannte, auf der Bühne zu sehen? Und eine Antwort war eben auch, das sei noch nicht so durchgekommen. Das habe sich noch nicht so durchgesetzt.
Hätte ich meiner Meinung nach vielleicht nie eine Frau, die Mut finden, da jetzt doch fehlen zu schreiben. Vielleicht hat sie die Stimme und das Talent dazu, aber dass sie mir das da hinschreiben würde, mit den Leuten jetzt sehen, na gut, da kommt eine Frau als Schlagzeuger vielleicht. Kann ja sein, dass sie jetzt ewig Schlagzeug spielt und jetzt immer bei einer Gruppe mitspielen möchte auf der Bühne, da vielleicht nicht die Mut hat dazu. Das muss schon eine emanzipierte Frau sein oder was weiß ich. Aber wenn ich jetzt noch so gut Schlagzeug spielen könnte, ich würde mich da... Ich weiß es nicht.
Wie gesagt, wir reden hier von den Spät-80ern. Dass das heute etwas anders aussieht, ist eh klar. Aber zu der Zeit waren eben Bands und Künstlerinnen wie Girls School, Joan Jett oder Doro Pesch eben auch international die absolute Ausnahme. Und zumindest in dieser Unterrepräsentanz konnte die DDR-Metal-Szene international super mithalten. Ironie off. Warum das so ist, dass viele sehr talentierte Sängerinnen nicht den Weg auf die Heavy-Bühne fanden, das erklärt uns nachher noch Kerstin Radke in unserem Iron East-Interview. Also hier ein kleiner Cliffhanger.
Lady in a Rock'n'Roll Hell!
Alles klar. Auf der Bühne, da waren Frauen unterrepräsentiert. Was aber ganz klar auch am Heavy Metal selbst liegen kann. Metal ist per se eher maskulin. Das drückt sich aus im Auftreten auf der Bühne. Das wirkt, und ich sage bewusst wirkt, brachial, kraftvoll und roh. Allein schon die Lautstärke der Musik. Das war nach dem damaligen Rollenverständnis nichts für Frauen. Das haben wir ja auch gerade gehört von den Befragten, die Matthias Hopke sich da vors Mikrofon geholt hat. Aber es gab dann eben, und da kommen wir jetzt eher zur Fanseite, auch viele weibliche Heavy-Metal-Fans, die genau wie die männlichen Fans das Körperliche liebten, das Auftreten, das Gefühl, sich in der Gruppe wirklich integriert zu haben und die eben nicht nur als Anhängsel dabei sein wollten. Da wurde auch schon mal mitgemoscht, auch wenn das nicht selten zur Folge hatte, dass die Brille zu Bruch ging, wie Heavy-Fan Claudia Bamberg in einem Interview für das Buch Red Metal von Nikolai Ukonjew berichtete.
Und das eine Jahr hatte ich Kontaktlinsen reingemacht, wegen Moschen immer mit der Brille. Ich hatte zu der damaligen Zeit immer eine Brille beim Optiker, weil entweder hatte ich einen Ellenbogen vors Gesicht gekriegt, die Brille kaputt geflogen oder beim Moschen runtergeflogen, keine Ahnung. Und dann hatte ich mir mal Kontaktlinsen besorgt. Ach, das ging aber gar nicht. Oh, das hat gebrannt in den Augen. Und dann habe ich mir die dort in den Wald reingemacht. Dann ist noch eine runtergefallen. Dann haben wir die noch gesucht. Und ich habe das im Wald gemacht. Es sollte ja keiner mitkriegen, dass ich mir da die Kontaktlinsen einsetze.
Mittendrin statt nur dabei. Das ist bei diesem weiblichen Metal-Fan das Motto. Überhaupt muss man unterscheiden bei den weiblichen Fans und was ich jetzt sage, das sage ich ganz ohne Wertung, zwischen den jungen Frauen, die ein wirklich echtes Interesse an der Musik hatten, wie zum Beispiel Claudia, und denen, die in den Metaller-Klicken oder auf den Konzerten nur sozialen Anschluss gesucht haben. Sogenannte Hangarounds. Für solche vermeintlichen weiblichen Metal-Fans hat Claudia Bamberg nicht viel übrig.
Ich hatte in der Szene immer so das Gefühl, dass ich dort so wahrgenommen worden bin, wie ich halt bin. Also da gab es halt nicht, ja, guck mal die Kleine an. Und ich bin hier im Ort viel gehänselt worden. So, naja, ich habe mich da manchmal nicht so wohl gefühlt, weil da ist immer drauf geguckt worden, wie die aussieht und was die anhat oder guck mal die und mit der Brille und das... Und das gab's halt in der Szene einfach nicht. Du warst halt einfach so, wie du bist, und das war einfach okay so. Ja, und da habe ich mich eben wohl gefühlt, ne? Und das war meine ganze Jugendzeit, mein ganzes Leben hat eben sich da drum gedreht. Ich hatte auch viele Freundinnen und Mädels, die waren dabei. Ich habe mich zwar mit denen immer gut verstanden, aber ich habe das immer nicht so richtig kapiert. Die hatten von der Musik eigentlich meistens nicht so richtig die Ahnung und wollten sich damit auch nicht so richtig beschäftigen. Aber die Klamotten fanden sie cool, dann haben sie sich so angezogen und Naja, und da hatten sie den Freund und der sah ja cool aus mit den langen Haaren und dies und jenes. Naja, und das war aber nicht so mein Ding. Also ich habe immer gedacht, na ihr blöden Hüder, ne, das ist, ich bin ja eigentlich wegen der Musik her und nicht jetzt wegen den Kerlen und das alles. Und das war für mich eigentlich damals echt das Wichtigste.
Bam, Metal ist Herzenssache und nichts für blöde Hühner. Herrlich. Das war also auch ganz klar eine Frage der Emanzipation, dieses sich loslösen vom Dasein als schönes Anhängsel, das hinten im Saal saß, während vorne im Moshpit die Herren ihre wilden Tänze aufführten, voller Testosteron und ungebremster Männlichkeit. Und eine, die definitiv kein Hangaround, kein Anhängsel, sondern eine Musikerin war, die erst mit ihrer Band Prinz die NDW-Szene mitgeprägt hat und dann mit Blitz zu einer der erfolgreichsten Metal-Bands der DDR wurde, das ist Kerstin Radke. Und mit ihr habe ich mich verabredet, denn von wem kann man sich die Bedeutung von Frauen im Metal besser erklären lassen als von einer Frau, die mittendrin dabei war. Liebe Leute, hier kommt mein Iron East Interview mit Kerstin. Wir reden über den Metal in der DDR, darüber, wie es ihr heute geht und wie einige Dinge Ende der 80er Jahre und in den frühen 90ern gelaufen sind. Das Iron East Interview. Ihr seid bei Iron East, dem Podcast zum Thema Heavy Metal in der DDR und unser heutiges Thema Frauen im Ostmetal. Wir haben ja auch schon einiges gehört, warum es doch so verhältnismäßig wenig Frauen gab auf der Bühne und auch vor der Bühne. Nichtsdestotrotz gab es natürlich junge Frauen, die dem Heavy Metal in der DDR ein Gesicht gegeben haben. Und mit einer bin ich jetzt verabredet, Kerstin Radke. Ich sage wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Kerstin, wir fangen mal nicht ganz vorne an bei deiner Musikerkarriere. Wir lassen das Abitur und wir lassen die Musikhochschule, das lassen wir weg, aber du bist dann ziemlich schnell bei einer Band eingestiegen, die hieß Prinz. Die war auch ziemlich erfolgreich.
Ja, die Jungs kamen aus Erfurt, wie ich auch, und wir haben uns relativ zeitig gefunden. Kleine Szene, man hat sich getroffen und gemerkt, da geht was.
Und jetzt reden wir ja hier über Heavy Metal, aber das war eine Band, die ganz klaren NDW-Sound hat. Ich würde sagen, wir hören uns das mal ganz kurz an. Einer der größten Hits. Ich stehe auf DT64.
1, 2, 3, 4! Das ist doch alles derselbe Nö. Ich steh auf DT64. Ich steh auf DT64.
Wow. Das war Prinz. Kerstin Radke am Gesang, ja, das war auch schon so ein bisschen so Nena-Attitüde auch, oder? Also da habt ihr euch schon sehr genau angeguckt, was die Kolleginnen und Kollegen im Westen auch machen.
Ja, das war einfach die Zeit und die Welle, im wahrsten Sinne. Die schwappte natürlich auch zu uns und da ist man irgendwie beeinflusst worden. Und ja, dann hat man damit so ein bisschen rumgespielt. Wir waren auch noch nicht so lange zusammen und hatten dann einen jungen, ambitionierten Manager, der gleich irgendwie Erfolgsluft gewittert hat und hat uns dann gleich nach Suhl geschickt zur Werkstattwoche. Das war so ein Kulturtreffen. Und zack, haben wir dann im Musikantenclub gespielt und am nächsten Tag haben wir den Song aufgenommen, weil das natürlich auch irgendwo den Medien passte und dem Start. Mit der kleinen Prämisse, das darf man nicht vergessen, der Text wurde dann zack, einfach geändert. Also im Original war der Text noch ein bisschen kritischer, als er dann aufgenommen wurde, und wir waren dann in der Mühle drin und konnten uns gar nicht so schnell wehren. Wir haben in Suhl noch den Song aufgenommen, in so einem Werkstattwagen. Und da kam dann halt ein Musikredakteur und meinte, naja, diese Stelle müssen wir noch ein bisschen ändern und diese. Und dann wurde aus diesem doch etwas provokanterem Song ja ein ziemlich glattes Stück.
Obwohl wir natürlich den, ja, sagen wir mal, die Ironie im Text, die ist ja nicht wegzuhören. Also
ja, die war aber noch schärfer. Das ist dann einfach schade, aber das war einfach die Zeit und ja, unsere Jugend.
Das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die viele deiner Kollegen und Kolleginnen mir auch schon erzählt haben. Das textliche Lektorat für Rundfunk und auch für Schallplattenproduktion ein ziemlich krasses war. Und das führte ja teilweise auch tatsächlich, wie bei Formel 1 zum Beispiel, dazu, dass Bands sich wirklich erklären mussten. Formel 1 damals für den Song 18 und da wirklich auch Probleme bekommen haben. So, und dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann habt ihr eine Weile gespielt, du hast den Goldenen Rathausmann gewonnen. Das war auch alles ziemlich erfolgreich. Und dann 1987, 88 wurde dann aus Prinz auf einmal Blitz. Es waren ein Teil der alten Musiker waren mit dabei, du warst mit dabei. Und dann gab es aber eine ganz andere Musik und da hören wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Ja, Mensch, Kerstin, vom NDW hin zum Anthrax-orientierten Speed- und Thrash-Metal. Das ist ein ganz schöner Sprung gewesen, oder?
Ja, der ist natürlich nicht von jetzt auf gleich gewesen. Da waren ja ein paar Jahre dazwischen. Und wir haben gemerkt, mit dieser poppigen Musik, die wir so am Anfang hatten, ja, das waren, wir haben es ja auch verändert, entwickelt. Das war dann immer weniger unser und dann kam einfach der Weg, dass wir immer mehr Rockmusik eingebaut haben in unser Repertoire und waren auf der Suche nach uns. Mhm. Ja, irgendwo war dann schon so ein Punkt erreicht, wo wir dachten, irgendwie, irgendwas passt ja nicht mehr. Und dann kam ein Schlagzeuger zu uns, Frank Fiebach, Fips. Der kam 87 zu uns von der Metalband Macbeth, weil er gemerkt hat, wow, da geht ja was. Und wir waren einfach coole Musiker. Also Tommy Pfeiler, der Gitarrist, war einfach super geil drauf und hatte sich in dieser Stilistik schon sehr weit entwickelt und Sounds gebastelt. Und das mit Flatsch, also Jens Hellmann alias Vicky Womit, der war ja der Basser, war das ein super Team. Und da hat es dann schon ganz schön, ja, es hat schon ganz schön gekracht. Ja, und mit Fips kam einfach so das letzte i-Tüpfchen zu uns, dass dann einfach der Schritt dann konsequenter wurde, dass wir dann einfach angefangen haben, erstmal auf Deutsch, weil anders ging es ja nicht, neue Songs zu machen. Das war damals, der erste war EL34. Das ist ja so eine Kultröhre.
Genau,
im Marshall. Genau, aus dem Verstärker. Und Tommy hatte so ein Instrumentalstück geschrieben. Und ja, der ging dann einfach ab im Radio. Und das war dann so, haben wir gemerkt, wow, das ist ja cool. Und es macht einfach live auch total mega Spaß, da rumzurocken. Also das
versuche ich mir gerade vorzustellen. Du hast ja eine mehr oder weniger doch, jetzt gehen wir doch vielleicht doch nochmal zurück, du hast ja eine ziemlich klassische Musikausbildung eigentlich genossen, ne? An einer Musikhochschule.
Nicht klassisch, also es war schon
Also im Sinne von Jazz, Rock, Pop hast du es
ja nicht? Genau. Metal gibt es natürlich stilistisch nicht, das stimmt, ja.
Sehr gut. Und dann über diese NDW-Schiene hin zum wirklich schnellen und ziemlich kompromisslosen Metal, was hat dich daran künstlerisch gereizt?
Also erstmal bin ich sowieso mit Rockmusik groß geworden. Ich habe einen älteren Bruder, da habe ich Queen gehört und Led Zeppelin und Pink Floyd. Also ich bin schon mit Rockmusik groß geworden und habe auch, also stilistisch gerne breit mich ausgelebt. Hauptsache, es war gute Musik.
Mhm.
Und die Stimme gab es dann einfach auch her, dass das dann einfach immer experimenteller wurde und learning by doing. Also ich habe dann immer geguckt, was reizt mich und wie komme ich dahin mit der Stimme. Und dadurch wurde das einfach immer breiter, immer höher, immer aggressiver. Also ich habe das wirklich dann auch beim Singen mir erarbeitet. Das hat mir keiner beigebracht. Das war dann einfach etwas, was ich gefühlt habe und ich fand es cool und wollte es umsetzen.
Einwandfrei. Und wenn man sich jetzt mal die aktive Musikerszene oder Musikerinnenszene angeschaut hat in den 80er Jahren, da gab es ja nicht allzu viele Frauen. Also es gab Mona Lisa, klar, es gab Na Und, die waren aber mehr so im Pop-Bereich oder im Hardrock-Bereich unterwegs. Da gab es Plattformen, die hatten zumindest eine Frontsängerin, Micky Burg. Was glaubst du, woran lag das, dass so wenig Frauen unterwegs waren, gerade auch im Metal-Geschäft?
Ja, also ehrlich gesagt hat man ja in der DDR natürlich gerne diese talentierten Künstlerinnen, wie auch durch den Rathausmann, wenn die praktisch entdeckt wurden, immer gleich in diese nette Schlager-Pop-Richtung gedrängt. Das hatten sie mit mir auch versucht. Das wäre auch ein sicherer Weg für Karriere und Geld gewesen, aber es war halt nicht mein Weg. Also die meisten Sängerinnen wurden da irgendwie hingelenkt.
Mhm.
Die wenigsten haben sich da der Sache entzogen und sind bei der subversiven Rockmusik gelandet und geblieben. Ja, und dann war es auch eine kleine Szene. Also ich meine, im Studienjahr in Weimar waren wir 3 oder 4 Sänger pro Jahrgang. Also es war einfach auch übersichtlich von der Anzahl der Musiker.
Okay, aber das ist ein interessanter Gedanke zu sagen, dass quasi das Staatsgelenkte, und das können wir ja schon durchaus so festhalten, dass das so war, auch durch Einstufungskommission, durch Vorspiele, durch Werkstattwochen, wie du es auch beschrieben hast, dass die jungen Frauen, Musikerinnen, tatsächlich wirklich in so einer eher, naja, sagen wir mal, so seichteres Fahrwasser gedrängt werden sollten. Das ist eine gute Erklärung dafür, warum es doch so verhältnismäßig wenig gab. Und auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich die Frage, hattet ihr Kontakt untereinander? Also warst du in Kontakt zum Beispiel mit Micky Burg von Plattform oder mit den Damen von Mona Lisa?
Also Mona Lisa habe ich schon immer mal in Berlin getroffen. Hm. Mit Plattform hat man sich mal vielleicht bei irgendeinem Festival getroffen, aber nicht wirklich intensiv oder direkt. Nein.
Also es war jetzt auch nicht so, dass ihr gesagt habt, also komm jetzt, lass uns doch mal irgendwie schauen, dass wir das mit der Frauenquote hier, die offiziell immer so, ja, wo gesagt wurde, es gibt doch Gleichberechtigung in der DDR, da fragt man sich doch schon, wo ist denn die Gleichberechtigung bitteschön im Heavy Metal gewesen? Die hätte ja auch da sein müssen. Also da habt ihr nicht drüber geredet oder habt keine konspirativen Pläne gehabt, wie er das hinkriegt?
Nö, weil ich habe mich immer gleichberechtigt gefühlt und war jetzt nicht so ambitioniert, dass ich jetzt noch hier für die Frauenquote kämpfe. Also, weil ich habe mich immer gleichberechtigt gefühlt, im wahrsten Sinne. Also,
das
anerkannt.
In dem Interview-Schnipsel, den wir vorhin zur Einleitung gehört haben, da erzählt eine junge Frau, dass sie zwar bei den Metal-Konzerten der Jungs mit dabei ist, aber eigentlich die Frauen oder die Mädels bei den Konzerten denn doch auch so unter sich geblieben sind. Hast du das beobachtet? Also gab's den Mädchentisch, wo die saßen und haben zugeguckt, wie die Herren der Schöpfung abgeschädelt haben?
Es war natürlich jungslastig, keine Frage. Aber also so, dass sie sich abgesondert haben, habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Nee.
Hast du so eine richtige Kutte gehabt mit Aufnähern oder warst du denn doch eher so die modisch orientierte Performerin?
Naja, wir haben natürlich an unserem Outfit gebastelt. Vor allem Nietengürtel und Nietenarmbänder und die Gitarristen, dass sie ihre Gitarrengurte präpariert haben. Und da gab es ja Basti Bauer, der schon lange immer geschmiedet hat. Und das war ein guter Freund von uns. Mit MCB hatten wir halt viel zu tun. Es war eine kleine Szene, wenn Musiker irgendwo anders gespielt haben. Es gab keine Hotels. Da hat man meistens bei Freunden geschlafen. Da haben wir bei Basti in Berlin geschlafen. Und der war ja natürlich Meister Mats, was Outfit betraf und Nieten. Also wir haben schon drauf geachtet. Also das passte einfach, es gehörte einfach dazu. Aber ich hatte jetzt nicht diese typische Kutte mit solchen Aufnähern. Das war jetzt nicht so mein Style. Ich war schwarz und
Leder. Und
Leder und Nieten, genau.
Gab es weibliche Künstlerinnen, Sängerinnen an denen du dich orientiert hast? Also war Doro Pesch zum Beispiel so eine Sache, wo du gesagt hast, ist meins? Kann ich mir gut vorstellen?
Doro Pesch, also so, ich bewundere sie. Also sie lebt es ja, ja. 1000-prozentig. Ja. Auch so vom Feeling, vom Outfit. Sängerisch war es jetzt nicht so sie, die mich inspiriert hat.
Ja, ist eine andere Gesangskultur natürlich auch. Doro ist ja eher die, sagen wir mal doch, so die robustere Sängerin.
Ja, genau. Sie liefert da ab und das ist authentisch. Aber ich war einfach auch als Sängerin anspruchsvoller, wenn ich sagen möchte, weil ich da noch mehr rauskitzeln wollte, mehr zaubern, mehr zeigen, mehr leben.
Mit Blitz wart ihr, wie gesagt, in einer Männerszene unterwegs, du als Frau mittendrin, dann kam die Wende 89, 90 und es gibt eine sehr schöne Kompilation, Do the Blitz oder eine EP. Da sind sozusagen Songs drauf, die, jetzt hilf mir weiter, ein westdeutsches Plattenlabel dann veröffentlicht hat und auch mit gar nicht so wenig Erfolg, wenn ich mich nicht total täusche.
Stimmt. Also das, die Geschichte dazu, wenn ich nochmal kurz ausholen darf.
Gerne.
Der Rundfunk der DDR merkte ja nun, sie können sich der Sache nicht mehr so entziehen vor der Wende, ja. Und sie wollen ja auch die Jugend behalten und die Metal-Szene war groß. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, unsere Songs, die wir schon auf Deutsch aufgenommen hatten im Rundfunk, Es treibt mich die Gier, Tarantella, EL34, hatten wir dann die Möglichkeit, die Songs bei Herrn Schubert in Quaden-Schönfeld, der hat für den Rundfunk gearbeitet, aufzunehmen in Deutsch und Englisch. Mhm. Weil es war eine Anfrage da, das war noch vor der Wende, von einer westlichen Plattenfirma Gama Records. Die hatten uns irgendwie schon auf dem Schirm und wollten praktisch ein paar Songs veröffentlichen auf einer CD. Im Westen sozusagen, aber in englischer Sprache. So hatten wir praktisch den Fuß drin, dass wir unsere Songs auch auf Englisch produzieren konnten. Das hatten wir dann alles im November 88 und Sommer 89 fertiggestellt. Und eigentlich sollte dann dieses Geschäft abgewickelt werden, dass die Songs praktisch verkauft werden und drüben im Westen rausgebracht werden. Und dann kam die Wende. Und dann hatten wir gesagt, okay, da war ja sofort alles anders und wir suchen uns selber eine Plattenfirma. Und da hatten wir mal nach der Wende einen Auftritt in Berlin mit Holy Moses.
Ja.
Die ja auch eine Sängerin haben. Und wir hatten zusammen eine Garderobe und eben Mädels. Und der Manager von Holy Moses fand uns ganz cool. Und Flatsch, also mein Bassist, hatte uns in der Zeit so ein bisschen gemanagt. Die haben sich dann so ausgekaspert, hey, wir machen eine Tour durch Ostdeutschland. Und Flatsch organisiert das. Und da hatten wir praktisch über 3 Monate 20 Gigs. Und haben die Kult-Locations im Osten abgeklappert. Blitz und Holy Moses. Und so hatten wir uns immer mehr kennengelernt. Und Holy Moses war gerade in Hannover im Horus Sound Studio bei Frank Bornemann. Hatten da gerade eine neue Platte aufgenommen und hatten dann Tommy, meinen Gitarristen, gefragt, ob er nicht ein bisschen die Sache verfeinert und ein paar feinen Solis in den Songs. Und so kamen wir nach Hannover. Tommy und ich sind dann nach Hannover gefahren. Tommy hat da so ein bisschen im Studio was aufgenommen und wir hatten natürlich rein zufällig ein Tape mit von uns. Und das hat Frank Bornemann gehört und machte, boah, was ist das? Das ist ja cool. Ja, und so kam es dazu, dass wir in Hannover gelandet sind. Frank Bornemann meinte, ey, das ist cool, ich mache eine Verbindung zum SPV Records.
Genau, große Metal-Plattenfirma.
Ja, Steamhammer, genau, SPV. Und das war dann alles blitzschnell. Also die Zeit rannte ja auch. Die haben einfach gehofft, mit dieser Wende und den Möglichkeiten nochmal eine Band zu pushen und damit natürlich auch Geld zu verdienen.
Klar.
Und da ging das, also es überschlug sich. Und da waren wir kurze Zeit später nochmal bei Frank Bornemann im Studio und haben die Songs, die wir schon mal beim Rundfunk der DDR aufgenommen hatten, nochmal neu aufgenommen. Und dann ganz schnell bei Steamhammer, SPV ist es dann erschienen.
Und jetzt nur mal interessemäßig, die Produktion, die ihr in Hannover gemacht habt, hat die sich vom Klang her unterschieden? Also konnte man das hören, außer dass jetzt 1,5 Jahre dazwischen lagen, zwischen den beiden Produktionen oder 1 Jahr?
Also ich muss sagen, nicht viel. Es war natürlich immer noch trotzdem eine andere Technik, aber wir hatten einfach auch, wo wir in Quaden-Schönfeld waren bei Herrn Schubert, hatten wir auch viel Zeit und also da konnten wir auch noch ein bisschen länger basteln. Mhm. Hannover war zack, zack, zack. Also es musste dann sitzen. Vom Klang, ja, ein bisschen okay. Aber nicht grundsätzlich zu hören. Mhm.
Der Sven Rappold von Metall hat mir erzählt, dass er sehr glücklich war, als er dann 1987 endlich anfangen durfte, Englisch zu texten. Da gab es genau. ja offensichtlich wirklich so eine Zäsur, dass man gesagt hat, okay, alles klar, wie du das vorhin auch beschrieben hast, wir wollen die Jugend behalten. Es gibt hier so eine Art Vertrag zwischen dem Staat und der Jugend, dass wir euch machen lassen, solange ihr bestimmte Sachen, bestimmte Regeln einhaltet. Und man wollte eben dabei sein, wollte die mitnehmen. Und dann habt ihr wann angefangen, Englisch zu texten?
Wir haben eigentlich unter Blitz mit Deutsch angefangen, weil es gab einfach nicht die Möglichkeit. Ja. Und 87, 88 ging das dann los.
Okay. Ja. Also deckt sich das tatsächlich.
Ja.
Was war denn dein prägendstes Blitzerlebnis?
Oh, ehrlich gesagt war es ein Festival in Vilnius. Mhm. Das war ein Kulturaustausch, das war September 88. Oder 89? Oh, jetzt bin ich etwas verwirrt.
Das kann ja der geneigte Hörer einfach mal recherchieren. Diese Rechercheaufgabe überlassen wir an der Stelle den Hörerinnen und Hörern von Iron East.
Das war wirklich ganz toll. Unter anderem waren auch die Toten Hosen dabei und eine Westberliner Band, Boom Operators. Also es war jetzt kein reines Metal-Festival, aber wir als Blitz waren dort. Und vor 20.000, 25.000 Leuten zu rocken, ist schon mega cool gewesen. Ja. Unter anderem. Wir hatten viele tolle Events, ja.
Was hätte denn für dich passieren müssen, dass das mit Blitz weitergeht?
Für mich persönlich weiß ich nicht. Also es war einfach, das Leben war dann komplett anders. Wir mussten alle gucken, wovon wir dann leben erstmal. Also es war einfach keine Möglichkeit mehr aufzutreten, Geld zu verdienen. Wir waren vorher Berufsmusiker. Das war von einem Tag auf den anderen weg. Passt. Und dann viele sind weggegangen, die waren vorher schon weg oder dann durch die Wende. Was hätte für mich passieren müssen?
Denn du hast ja ein erfülltes Leben dann nach Blitz geführt, das muss man ja auch mal so sagen. Du bist ins Unterrichten gekommen, hast deine Erfahrung weitergegeben und das ist schon eine Sache, die dich auch erfüllt, oder?
Absolut. Denn das habe ich ja schon zeitig begonnen und auch wenn es wirklich anstrengende Arbeit ist, aber es gibt mir selbst immer was und ich bleibe einfach am Ball und ich bin gut drauf, stimmlich. Also das ist einfach für mich sehr schön und junge Leute in der Entwicklung zu begleiten, ist auch immer was Tolles. Aber ich habe ja trotzdem dann 2 Jahre später wieder angefangen, als Berufssängerin sozusagen mit dem Singen mein Geld zu verdienen.
Genau. Kerstin Radke kann man erleben in mehreren Formationen. Unter anderem Best of the Rest heißt einer? Rest of the Best, so rum.
Also ganz genau Rest of Best.
Rest of Best.
Ja, das ist halt eine Band, die schon in die Unterhaltungsrichtung geht, aber mit sehr anspruchsvollem Gesang, A Cappella-Gesang. Was mich damals wirklich, was für mich der Grund war, mich gereizt hat, in die Band zu gehen. Weil ich bin eben Vollblutsängerin und wenn ich was höre, was mich begeistert, bin ich da dabei. Und das war so anspruchsvoll und das hat mich gereizt. Mhm. Die Band ist halt auch schon lange unterwegs. Genau.
Genau. Und ist durchaus auch bekannt in Thüringen und im thüringischen Raum.
Nicht nur da. Mhm.
Nicht nur da, genau. Du hast, ihr habt auch eine ganze Menge Fernsehsachen gemacht, Rundfunk dennoch produziert. Also du bist weiter dabei. Das freut mich sehr zu hören. Hast du denn unter deinen Schülerinnen, sind da so ein paar richtige Metal-Ladies dabei?
Nein, leider nicht. Also Metal ist wirklich, also dieser Hype, den wir damals hatten, der ist ja dann auch nach der Wende ziemlich abgeebbt. Die Szene hat sich ziemlich aufgelöst. Also da war irgendwie, ja, ich weiß nicht, entweder es war ja auch eine Zeitgeschichte kulturell, was in der Zeit eben auch sehr aktuell war, die Musik. Und das hat sich ganz schön dann aufgewandelt, aufgelöst. Ein Teil der, steckt alles in mir drinne. Und gestern Abend hatte ich einen Auftritt mit so einer Funkband. Und wenn ich dann loslege, sind dann immer noch die ganzen Farben und die Energie ist dabei. Also da gibt's für mich nicht Schubladen, sondern ich bin halt, es ist alles in mir drinne und ich lebe es aus auf die verschiedensten Art und Weisen. Also und da ist der Metal und der Gesang und da habe ich am meisten gelernt, muss ich sagen, ist immer mit dabei.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Unser Thema bei Iron East, dem Podcast, der sich mit dem Heavy Metal in der DDR beschäftigt, war zu Gast Kerstin Radke. Ich sage Dankeschön.
Gerne, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das war die 7. Folge von Iron East, unserem Podcast, in dem sich alles um den Heavy Metal in der DDR dreht. Harter Sound aus zarter Hand haben wir die genannt. Wie immer, meinen großen Dank an alle Beteiligten, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Und in der nächsten Folge, da drehen wir die Kofferradios auf, denn es geht um die Kultsendung Tendenz Hard bis Heavy. Soweit und Rock'n'Roll, sagt Jan Kubon.
Iron East. Heavy Metal in der DDR. Eine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit Jan Kubon. Regie Katrin Ähnlich. Ton Holger Klimchen. Produktion MDR Kultur 2022.